5-Minuten-Talk, wir haben ja nicht ewig Zeit. Mein Name ist Jan Rosenkranz.
Und ich bin Veit Medik.
Und weil wir zwischen den Jahren sind, wie du es ja immer so schön nennst, haben wir doch ein bisschen mehr Zeit als unter dem Jahr, wie ich es immer nenne. Und deswegen ist das hier kein normaler 5-Minuten-Talk, sondern ein 5x5-Minuten-Talk. Und darin soll es um Menschen gehen. Politikerinnen und Politiker, die man im Jahr 2026 im Auge behalten sollte.
Also eine Art Jahresvorausschau, wenn man so will. Nicht so ganz chronologisch, sondern wir haben uns mal Schlüsselfiguren rausgesucht.
Und zwar nicht Friedrich Merz, weil den haben wir in diesem Podcast ja ohnehin andauernd am Wickel. Und außerdem werden wir den sowieso das ganze Jahr über auch genau betrachten. Wir haben mal andere Menschen uns rausgesucht. Und
soll ich mal meinen ersten sagen?
Komm.
Sven Schulze.
Ja, sagen jetzt wahrscheinlich die meisten von den Hörerinnen und Hörern. Das ist, wer nochmal genau?
Das ist der CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Klingt jetzt wahnsinnig klein und eigentlich fast vernachlässigenswert, ist aber überhaupt nicht so. Ich glaube, es ist eine der Schlüsselfiguren des Jahres 2026. Warum? Weil auf ihm fast das gesamte Schicksal dieser Republik lastet, wenn man es mal so ein bisschen pathetisch formulieren will. An der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und auch an der Performance von Sven Schulze wird sich zeigen, ob die CDU noch stark genug ist, die AfD von Platz 1 und vom Regieren abzuhalten. Das ist ja die Kernfrage, um die es geht bei der Landtagswahl im September. Und im Moment sieht es nicht so aus, als hätten die Christdemokraten noch die entsprechende Kraft. Die AfD ist weit vorne, steuert auf fast auf eine Alleinregierung zu. Ja. Und mein Gefühl ist, das könnte die CDU nicht nur vor Ort zerreißen, sondern auch insgesamt die CDU der Bundesrepublik, die CDU Deutschlands, steht vor ihrem wahrscheinlich schwierigsten Jahr der Geschichte.
Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die CDU vor Ort innerhalb der CDU Deutschlands als unsicherer Kantonist gilt. Ja. Als ein bisschen anfällig, da gab es immer schon Leute, die gesagt haben, ach man, könnte ja vielleicht auch mal was mit der AfD zusammen machen oder so schlimm sind die nicht, vielleicht müssen wir mal mit denen reden. Also wenn die Brandmauer, von der ja immer dann die Rede ist, irgendwo kippt, dann möglicherweise auch als erstes in Sachsen-Anhalt.
Neulich gab es einen Landesparteitag der CDU und ehrlich gesagt, boah, da habe ich schon schlechte Gefühle gekriegt. Warum? Da hat sich nämlich Sven Schulze zur Wahl gestellt, als zur Wiederwahl als Landesvorsitzender und er hat 88% bekommen. Jetzt kann man sagen, naja, 88% ist doch gewählt. Ja, aber so kurz vor der Landtagswahl, ganz ehrlich, da musst du eigentlich fast 100% bekommen. Es gibt keinen Grund, dem eigenen Spitzenkandidaten da die Stimme zu verwehren, wenn du wirklich vorhast, Platz 1 zu bekommen und als stärkste Kraft aus dieser Landtagswahl hervorzugehen, dann kannst du nicht das Bild einer inneren Zerrissenheit da präsentieren auf so einem Parteitag.
Ich würde in dem Fall sogar sagen, das ist eigentlich egal, was für ein Wahlergebnis der da bekommt. Es ist nach außen hin nicht so wichtig, welches Ergebnis das ist. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass die Partei vielleicht nicht 100% hinter ihm steht und ob da wirklich jeder alles gibt, dass dieser Mann am Ende vorne ist.
Ja, und ich meine, die Frage ist ja auch, ob er überhaupt der Richtige ist. Ne? Da gab es ja auch große Diskussionen drüber, weil Rainer Haseloff, erinnere dich, das war eine Identifikationsfigur, das ist bis heute eigentlich eine Identifikationsfigur in der gesamten ostdeutschen CDU, würde ich mal sagen. Besonders bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da haben auch alle gedacht, oh, jetzt kommt die AfD auf Platz 1 und am Ende ist Rainer Haseloff mit 38% rausspaziert, hat die AfD richtig in Senkel gestellt, weil alle gedacht haben, nein, wir scharen uns jetzt hinter dem, der die AfD von Platz 1 verhindern kann und der sozusagen der Mr. Sachsen-Anhalt ist. So wurde er jedenfalls
wahrgenommen. War aber auch eine ziemlich gefährliche Strategie, weil ob die nochmal funktioniert würde und insbesondere mit einem Kandidaten Schulze, das steht natürlich sehr, sehr in Frage. Denn so ein Europapolitiker, das war ja bis dahin, ob der jetzt so populär ist.
Ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, sag ich mal. Ne? In Sachsen-Anhalt, ich will jetzt Sachsen-Anhalt nicht zu nahe treten, aber also kann mir kaum vorstellen, dass man damit punkten kann mit seiner Biografie im Europaparlament. Also das ist ja, Europa ist ja eigentlich ein permanenter Streitpunkt auch unter denjenigen, die so im rechtskonservativen Milieu sind. Das ist eigentlich eine fast eine Antipode. Das ist was, womit man sie eigentlich überhaupt nichts zu tun haben will. Ja? Und Brüssel, das ist sozusagen die Institution, die diese Plastikdeckel festschraubt oder für diesen Piepston im Auto sorgt und so. Das sind ja sozusagen die Narrative ja, in diesen Kreisen. Und ausgerechnet so jemanden macht man jetzt zum Spitzenkandidaten. Also weiß ich nicht, ob das funktioniert. Außerdem hat er keinen Amtsbonus, ne?
So, das ist das eine Problem. Das ist ja auch der Vorwurf, den Rainer Haseloff trifft, gerade auch aus der CDU, aus anderen Landesteilen, dass sie sagen, also dann hätte man da schon anders orchestrieren müssen, dass man dem das Amt übergibt im Laufe der Legislatur, damit der wenigstens mit so ein bisschen Amtsbonus ins Rennen geht, weil so kennt den keiner. Wer dagegen sehr bekannt ist, ist eben Ulrich Siegmund, der Mann von der AfD. Und wenn es ganz, ganz, ganz blöd läuft, dann könnte der auch auf eine absolute Mehrheit hinsteuern und dann ist es vollkommen egal, mit wem er regieren wollte oder müsste. Er bräuchte gar keinen.
So, sind noch 9 Monate. Also kann natürlich noch wahnsinnig viel passieren. Ne? Also wir merken ja jetzt auch in der AfD Sachsen-Anhalt ein bisschen was los. Da gibt es interne Streitigkeiten. Ein ehemaliges Führungsmitglied droht damit, im Januar da mehrere Bomben platzen zu lassen und irgendwie Affären
öffentlich
zu machen. Also da wird auch noch ein bisschen was los sein. Kommen wir zum nächsten Kapitel, nächste Schlüsselfigur des Jahres 2026. Jetzt bin ich mal auf deine Idee gespannt.
Klar, jetzt könnte man natürlich sagen, wir gucken jetzt mal nach Mecklenburg-Vorpommern und schauen, was da der örtliche AfD-Kandidat erreicht oder so. Nee, wir gucken mal auf die Bundespolitik und ich finde eine Person da total interessant. Das ist unser Vizekanzler Veit. Der ist ja der SPD-Chef.
Lars Klingbeil.
Der hat es ja selbst auch gesagt, nach den Haushalten der Jahre 25, 26, das war noch eine vergleichsweise einfache Übung, kommt jetzt richtig harte Arbeit auf ihn zu. Er muss im nächsten laufenden Jahr den Haushalt fürs Jahr 27 vollbringen.
Ursprünglich sah es so aus, als ob das so zwischen 30 und 40 Milliarden ist, was er da einsparen muss. Riesiges Loch, ja, so viel wie noch nie, wie es noch nie gab, so groß wie es noch nie gab. Das ist ein bisschen offensichtlich kleiner geworden, aus unterschiedlichen Gründen. Also da ist eine Rücklage nicht genutzt worden, die er jetzt sozusagen einspeisen kann in den normalen Haushalt. Die Steuereinnahmen fallen ein bisschen höher aus. Aber im Finanzministerium geht man immer noch so von mindestens 11 Milliarden Euro aus, die irgendwo herkommen
müssen. So, und wir erinnern uns mal, die letzte große, nicht große Koalition, sondern eher kleinere, die letzte Ampelregierung ist ja daran gescheitert, dass sie wegen einem einstelligen Milliardenbetrag nicht zueinander gefunden hat. Jetzt kann man sich immer sagen, na, Moment mal, die haben doch so viele Sondervermögen sich gegeben. Das dürfte doch kein Problem sein. Das stimmt sogar in Teilen, weil die natürlich jetzt anfangen rumzutricksen. Mhm. Und diese zusätzlichen Investitionen, die sie eigentlich damit dem Sondervermögen geplant haben, die werden sie jetzt so versuchen, so rumzuschieben, dass das dann zum Teil mit Geldern aus dem Haushalt verrechnet wird und man am Ende irgendwie hinkommt. Kann aber auch alles ganz schwer auf die Füße fallen. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, was für A, Finanztricks da die Koalition unter eben dem Finanzminister anwendet und wer eventuell dabei zu Schaden kommt, sage ich mal. Und andererseits eben, na klar, muss er es eben auch erstmal schaffen, diesen Haushalt aufzustellen.
Und ich finde, das legt so ein bisschen ein grundsätzliches Problem von Lars Klingbeil eigentlich offen, ja, weil es ist wirklich so cool, als Sparmeister durch die Republik zu laufen. Wird die SPD damit wirklich populärer? Ich kann es mir kaum vorstellen. Was ist denn eigentlich die Geschichte, die Erzählung? Wenn die SPD doch an was krankt, dann, dass sie nicht mutig genug ist, dass sie nicht leidenschaftlich und emotional genug ist. Und eigentlich war doch Lars Klingbeil so ein Typ, auch so ein Politikertypus, von dem man gedacht hat, der ist schon ein bisschen anders, der hat auch noch andere Interessen außer Politik, formuliert so ein bisschen und weicher rhetorisch, ist so ein bisschen geschmeidiger und eigentlich ein ganz netter Typ. Und jetzt ist er ins nerdigste aller Ministerien gewechselt und muss da irgendwie permanent mit Zahlen um sich werfen und gucken, dass irgendwie die Kasse stimmt. Und also das ist doch, passt doch eigentlich gar nicht zur Politikerfigur Lars Klingbeil.
Ist auf jeden Fall eine enorme Herausforderung. Jetzt wissen wir auch aus der Zeit von dem Vorgänger, von Christian Lindner, dem FDP-Chef, das war ja das genau sein Thema. Nicht mal er konnte da so richtig reüssieren. Andererseits wissen wir auch, dass das erste halbe Jahr oder das erste fast ganze Jahr in diesem Amt selbst für Christian Lindner eine heillose Überforderung bedeutet hat. Da musste er erstmal Land gewinnen. Da musste überhaupt Boden unter den Füßen kriegen, um nicht irgendwie durchzudrehen. Das ist schon wahnsinnig kompliziert. Jetzt ist Lars Klingbeil kein geborener Finanzpolitiker eigentlich gewesen. Und er muss es jetzt trotzdem schaffen, diese Nische, in die er sich da ja selbst begibt, da rauszukommen, er ist der Vizekanzler. Er muss eigentlich dem Kanzler ja auch Paroli bieten können oder mit ihm gemeinsam diese Koalition führen, eigene Akzente setzen und nebenbei ist er ja auch noch der SPD-Vorsitzende.
Und in diesem Amt muss er eigentlich dafür sorgen, dass die SPD auch als Reformmotor wahrgenommen wird. Ich meine, wann war sie noch stark? Unter Gerhard Schröder war sie schon noch stark. Da war sie auch innerlich zerrissen, klar, aber da hat sie bei der Bundestagswahl nach den Agenda-Reformen über 35% geholt noch. Ja? So, heute wirkt sie verzagt, immer defensiv, immer als Partei, die sich nicht so richtig traut, die so bewegungsunfähig eigentlich ist, fast paralysiert. Und aus dieser Klemme muss Lars Klingbeil die SPD eigentlich auch befreien und zusehen, dass nicht nur die CDU als Partei dasteht, die dieses Land umbauen und reformieren will. Das ist die zweite große
Aufgabe. Das hat nämlich, die SPD hat momentan ein bisschen die Rolle des Bremsers und in der Union brandmarkt sie auch nur noch so. Und damit kann man am Ende nicht viel gewinnen.
Ist denn die Rentenreform was, wo er sich eigentlich an die Spitze der Bewegung setzen müsste?
Was meinst du? Nein, das Problem ist natürlich, dass die Rente für die SPD sozusagen so ein Identifikationsthema ist, und zwar genau diametral zu der Union. Während in der Union alles in Richtung, klar, müssen wir irgendwie reformieren, es muss irgendwie moderner und irgendwie kapitalgedeckter und irgendwas werden, führt die SPD einfach da einen klassischen Verteidigungskampf. Das ist irgendwie, da kommt man nicht so richtig in die Vorhand.
Wer gerade gar keinen Verteidigungskampf führt, sondern eigentlich nur einen Offensivkampf, ist Alice Weidel. Das wäre meine dritte Schlüsselfigur des Jahres 2026. Jetzt kann man nicht sagen, sie steht irgendwo zur Wahl, weil sie ist ja nicht irgendwie Spitzenkandidatin in irgendeinem Bundesland, sondern sie ist Parteivorsitzende der AfD. Und als solche könnte man auch sagen, läuft es ja gerade sehr gut für sie. Die Umfragen sind spitze. Ihr Laden scheint sich ein Stück weit zu professionalisieren. Er ist verhältnismäßig diszipliniert, tritt er jedenfalls auf. Man knüpft Kontakte ins Ausland, in die Wirtschaft. Es gibt Stimmen, die die Brandmauer zusammenbrechen lassen wollen. Also im Moment hat man den Eindruck, es läuft eigentlich alles in ihre Richtung. Aber ich glaube, so ganz so einfach ist es dann doch nicht für Sie und die AfD.
Nee, das wird natürlich trotzdem schwierig, weil es gibt nach außen hin, sieht es manchmal so aus, als wäre das ein monolithischer Block. Aber in Wahrheit tobt da natürlich auch ein Kampf. Da gibt es die einen, die sagen, wir wollen uns regierungsfähig machen und ein bisschen geschmeidiger wirken. Und die anderen, die sagen, genau das Gegenteil ist richtig. Wir müssen bei so einer Radikalität bleiben, weil wir werden sowieso gewählt deswegen und wir wollen vielleicht auch gar nicht so schnell überhaupt irgendwo regieren. Es geht ja prima so, dass wir weiter erstmal weiter sammeln und noch größer werden und größer werden, bevor wir anfangen, uns irgendwo abzunutzen in irgendeiner Form von Mitregierung.
Und Alice Weidel hat das gegenteilige Bild, ne? Die sagt, ey, ich bin jetzt schon ein paar Jahre Parteivorsitzende, wir sind hier bei 25% in Umfragen, ich will an die Macht. Das ist sozusagen ihr Kurs, ihr Plan. Allerspätestens 2029 im Bund will sie eigentlich Bundeskanzlerin werden. Also das klingt schrecklich, aber ich glaube wirklich, das ist ihr Plan. Ja? Ja. Und ihr Vorbild scheint so jemand wie Frau Meloni in Italien zu sein. Ja? Das ist aber gar nicht für alle in der AfD
absolut
ein Vorbild, sondern auch durchaus ein abschreckendes Beispiel, weil Meloni natürlich in Italien ja gezeigt hat, welche Kompromisse man natürlich auch eingehen muss. Wie man dann doch auch ins europäische Korsett geklemmt wird, ja, und eben dann doch nicht mehr so ganz so puristisch und orthodox auftreten kann, wie man das noch in Oppositionszeiten getan hat. Also man wird auch zerrieben natürlich in der Regierung. Und das ist das, was wovor manche in der AfD Angst haben. Alice Weidel eher nicht, weil sie sagt, wenn wir erstmal regieren, dann zerstören wir die CDU und alles andere erledigt sich von selbst.
Was allerdings auch dagegen spricht, dass das der Kurs ist, den die ganze Partei gehen wird, das mag ja der Plan von Alice Weidel sein, aber die ganze AfD hat sich anders als übrigens die Cinque Stelle in Italien oder die Fratelli und die in Frankreich, die Rechtspopulisten, eben nicht in Richtung Mäßigung entwickelt, sondern die ist eigentlich immer radikaler geworden, diese Partei. Und das könnte natürlich auch noch zu einem Problem werden, denn im laufenden Jahr, irgendwann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, entscheidet mal ein Gericht darüber, über die Klage der AfD gegen die Einstufung des Bundesamtes für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextreme Partei. So lange gelten die ja praktisch, so ist dieser Zustand on hold. Also das heißt, das Bundesamt behandelt die noch nicht so.
Und das heißt, wenn jetzt Karlsruhe sagen würde, naja, dann wir schließen uns dem sozusagen an, also wir weisen die Klage ab der AfD.
Ist das erstmal nur eine Einstufung, klar.
Aber du würdest sagen, das könnte die Türen öffnen in Richtung Verbotsverfahren?
Ich würde jedenfalls sagen, dass die Diskussion mit dem Tag des Urteils beginnen würde, weil es gibt ganz viele Menschen, die sagen, das wollten wir lieber nicht machen. Aber es gibt eben auch relevante Leute in der Politik, die sagen, die Größe allein kann nicht der Anhaltspunkt dafür sein, ob wir uns in einem Verbotsverfahren anschließen oder nicht.
Übrigens, da gibt es auch ein interessantes Vorbild in Frankreich, Frau Le Pen. Die hat auch gedacht, sie ist zu groß, um irgendwie bestraft werden zu können und so. Und siehe da, nach einer Korruptionsaffäre war es, glaube ich.
Ich glaube, Verwendung von Parlamentsgeldern für Parteizwecke.
Also, ist sie ja insofern bestraft worden, als dass sie selbst nicht mehr für ein Wahlamt kandidieren kann. Mhm. Und das zeigt, dass der Rechtsstaat natürlich sich immer wehren kann, ja. Auch hier sowieso im Grundgesetz ist veranlagt, dass man eine Partei verbieten kann, wenn sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstören will. Und daran gibt es relativ wenig Zweifel, wenn man sich die AfD anguckt. Es muss halt unfassbar gut begründet sein und wäre ganz gut, wenn das von der Bundesregierung selbst, also vom Bundesinnenministerium angestrebt würde, weil wenn das so mehrheitlich entschieden wird im Bundesrat oder in irgendeinem Landesparlament oder so, dann macht man sich selbst angreifbar und dann hast du umso weniger Chancen, glaube ich, vor dem Bundesverfassungsgericht. Also super wichtig, wenn überhaupt 2026 ein solches Verfahren angestoßen würde, müsste es sehr, sehr gut vorbereitet sein und ganz von oben aufs Gleis gesetzt werden.
Absolut. Und wenn das aber alles nicht passiert, unabhängig, oder sagen wir mal, unabhängig davon, wird diese Partei die ganze Zeit und Alice Weidel auch im Gespräch sein, denn sie wird zu den wenigen gehören, die in diesem Jahr richtig was zu lachen haben, weil Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern haben wir noch gar nicht drüber geredet, ja, Live-Erik Holm, auch der führt in Umfragen mit Meilenvorsprung vor Manuela Schwesig, die es ja nochmal wissen will, als Ministerpräsidentin. Natürlich in Baden-Württemberg werden die jetzt nicht gewinnen, aber auch da werden sie ein sehr gutes Ergebnis einfahren. Rheinland-Pfalz, also es gibt ja mehrere Bundestagswahlen. Ich glaube, am schlechtesten werden sie wahrscheinlich in Berlin rauskommen.
So, jetzt bin ich gespannt auf deine vierte Person, Jan.
So, haben wir noch eine vierte Person. Fällt uns noch einer ein? Ja, natürlich. Und zwar habe ich schon gesagt, das Bundesland Baden-Württemberg ist ja auch ein Land, in dem dieses Jahr gewählt wird.
Ja gut, wird halt gewählt, ja.
Ja klar, da ist ein CDU-Mann, den auch keiner kennt. Der aber vorne ist. Aber die spannendere Figur fast ist natürlich der grüne Herausforderer. Der will unbedingt den scheidenden grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann beerben.
Cem Özdemir.
Cem Özdemir. Mhm. Früherer Parteichef der Grünen. Dann war fast mal Außenminister. Er war immerhin dann aber Agrarminister. Hat ja da auch im Wind gestanden gegen in den Bauernprotesten. Wir erinnern uns alle noch daran. Und ist ja so ein bisschen wie so ein Berufsschwabe. Also eigentlich müsste der doch ganz gut ankommen in Baden-Württemberg.
Und du glaubst, er hat auch eine Chance?
Na, es wird ein sehr, sehr harter Kampf. Momentan liegt er auch noch deutlich hinter dem anderen Herausforderer Manuel Hagel, der aber auch jetzt nicht so wahnsinnig bekannt ist.
Nee, der ist ja noch nicht mal 40, also ist wirklich eher ein Nachwuchstalent in der CDU. Es ist natürlich ein strukturell konservatives Bundesland, also wo die CDU immer gute Chancen hat, ganz egal, wen sie aufstellt. Und die Grünen, das wäre jetzt meine These dazu, die sind halt so ein bisschen im Generalfaschismus. Ja? Also klar stellen sie dann noch den Ministerpräsidenten mit Herrn Kretschmann, aber im gesamten Land sind sie doch schwer in der Krise.
Total. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen zu früh, diese Bundestagswahl für Özdemir. Weil
so ein paar Jahre zu früh.
Ja, weil der Faschist, in dem die Grünen, wie du ja zu Recht sagst, sich gerade noch befinden, der ist noch nicht ganz auf. Das ist so entwickelt sich gerade in so eine neutrale Zone wieder. Dieser Hass, den die erlebt haben in den Jahren der Ampel, auch zum Teil gerade in diesen südlichen, bäuerlich geprägten Ländern, wo die praktisch nicht vor die Tür konnten, ohne mit irgendeinem Traktor gerammt zu werden. Das ist so nicht mehr ganz. Aber natürlich,
die sind halt sehr egal gerade, oder? Die Grünen sind absolut die egalste Partei des Landes.
Ja, jetzt macht Özdemir aber natürlich, deswegen ist ja an dieser Frage so interessant, wo stehen die Grünen eigentlich gerade? Schafft das so jemand wie Özdemir zumindest einen neuen Aufschwung innerhalb der Partei zu organisieren? Selbst wenn er nicht gewinnt, wenn der auch nur in die Nähe von der CDU kommt im Ergebnis, ist das natürlich schon ein wahnsinniger Erfolg und würde der Partei in diesem Jahr einen enormen Schub verleihen.
Ja, kann aber natürlich auch gerade in den Anfangsmonaten des Jahres schon nochmal dafür sorgen, dass zwischen Özdemir und dem Landesverband Baden-Württemberg und der grünen Parteispitze in Berlin enormes Spannungsverhältnis entsteht, weil, wo ist Özdemir besonders gut? Seiner Partei hin und wieder mal einen in die Speichen zu.
Na total, das ist ja auch die Spreizung, da steht irgendwie der Cem Özdemir sozusagen am Realo ganz, ganz äußersten Flügel und dann wird in Berlin gewählt, auch noch demnächst und da ist nun genau das andere, der linke Flügel ganz stark und da einen Ausgleich zu finden, dürfte enorm schwer werden.
Und dann ist da noch eine Parteispitze, von der ich jetzt vergessen habe, wer da
ist. Da sind ganz viele Menschen. Ja, Felix Banaschak ist ja der Parteivorsitzende und Frau Brandner ist die Parteivorsitzende. Die haben auch jede Menge zu kennen. Ich sag ja nur, er hätte
Übergangsvorsitzende, würde Omid Nuripur vielleicht sagen, oder?
Ich denke schon, das wird jetzt möglicherweise keine Ära begründen. Aber nochmal zu kurz, einmal nach Baden-Württemberg geguckt. Das Spannende ist ja, wenn er es schafft, da ein Momentum zu entwickeln, dann könnte er der Partei einen enormen Schub verleihen. Und das ist nicht so einfach mehr für Manuel Hagel, wie es noch vor Monaten oder vielleicht auch vor einem Jahr gewesen wäre, weil Friedrich Merz und die regierende CDU in Berlin ist nun wirklich gerade auch wirklich unbeliebt.
Stimmt. Andererseits muss man sagen, die Grünen haben fast nur die CDU als Koalitionspartner in Baden-Württemberg. Die anderen sind viel zu schwach. SPD ist, geht schon seit Jahrzehnten katastrophal. Die Linke ist da auch nicht richtig vorhanden. Also müsste Cem Özdemir schon vor der CDU liegen, um wirklich eine Chance auf Ministerpräsidentenamt zu haben. Boah, das ist noch ein weiter Weg. Aber klar, sind ja auch noch ein paar Monate. Insofern schauen wir mal, wo wir da landen.
So. Jetzt haben wir noch eine, jetzt haben wir vier, auf die es sich lohnt zu achten schon. Haben wir noch eine fünfte?
Ja, mir fällt noch jemand ein.
Sag mal.
Karin Prien.
Die Bundesbildungsministerin.
Richtig, aber mit Entwicklungsmöglichkeiten, glaube ich, weil sie gilt als zumindest jemand, der im Spiel ist für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue.
Ja, das steht noch nicht an 2026. Die Wahl ist ja, glaube ich, erst 2027.
Im März 2027, aber es muss sich 2026 schon herausschälen, vielleicht sogar entscheiden, wen die Union oder wen die Koalition ins Rennen schickt für die Nachfolge. Und ich glaube, es muss eine Frau werden. Da kommt man jetzt überhaupt gar nicht mehr dran vorbei als politischer Entscheider.
Oder? Ja, da haben sich fast alle irgendwann mal so mehr oder weniger committed, dass es jetzt an der Zeit wäre, eine Frau ins Schloss Bellevue zu schicken. Jetzt kann man nicht mehr sagen, gut, dann halt beim nächsten Mal. Sondern jetzt ist es irgendwann einfach mal so weit. Und da gibt's ja nicht so wahnsinnig viel zur Auswahl. Mhm. Also dann war im Rennen es auch noch gewesen Ilse Aigner aus der CSU. Die ist ja momentan Präsidentin des Bayerischen Landtags. Ich glaube, da hätte Markus Söder aber was dagegen.
Ja, weil wenn die wirklich nach Berlin wechseln würde, dann wäre für immer sein eigener Weg nach Berlin versperrt, weil zwei CSUler kannst du wirklich hier nicht
aufstellen. Ja, ist ja klar. Und Berlin, wissen wir ja alle, wartet auf einen potenziellen Kanzler Markus Söder.
Und ich glaube, dass Karin Prien natürlich schon so ein paar Eigenschaften mitbringt, ja, und auch ein paar Merkmale mitbringt. Also sie ist ja eine, die, ja, ich würde sagen, so eine Scharnierfigur auch in der CDU. Sie kommt ursprünglich vom liberalen Flügel, hat manchmal Positionen, die gar nicht so richtig zu passen scheinen in der CDU, also gerade im sozialen Bereich und so, ja, klingt sie fast ein bisschen wie so eine konservative Sozialdemokratin. Gleichzeitig war sie aber immer auch Teil des Merz-Lagers. Jedenfalls hat sie ihn immer unterstützt, als Parteivorsitzende, dann als Kanzlerkandidat und so. Das fand ich unheimlich interessant, dass sie da so die Balance gehalten hat, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dass sie nicht unumstritten ist in ihrer eigenen Partei aufgrund mancher
Könnte Haltung. Aber gerade helfen.
Würdest du sagen,
ja? Ja, das könnte deswegen schon helfen, weil du musst ja einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen, die auch von noch weiteren Parteien gewählt wird, weil das ist ja dann eine Bundesversammlung. Das wählt ja nicht der Bundestag oder der Bundesrat, das ist ja dann diese Bundesversammlung aus wahnsinnig vielen Menschen. Da wird ja dann immer der ganze Reichstag umgebaut, damit da gefühlt 1500 Leute reinpassen und abstimmen. Und da könnte ja die eine oder andere Stimme von den Grünen beispielsweise auch nicht schaden. Und die sind natürlich ihr nicht ganz böse, weil man hat mit ihr ganz gut zusammen regiert, immer in Schleswig-Holstein, in der schwarz-grünen Koalition, mit Habeck und so weiter. Das ist jetzt alles Vergangenheit, aber trotzdem.
Sie hat eine Anschlussfähigkeit an andere politische Milieus und Lager, ne?
Genau.
Also sie ist überhaupt keine polarisierende Figur. Es gibt manche, die sagen, sie ist vielleicht ein bisschen zu öffentlichkeitsorientiert, auch als Bundesbildungsministerin, gibt permanent Interviews und lässt sozusagen kein Mikrofon aus. Aber ehrlich gesagt, lieber jemanden haben, dem man anmerkt, Lust auf Politik zu haben und sich einzumischen, als jemanden, der überhaupt gar nicht vorkommt. Also jemand wie Doro Bär, der man immer nachgesagt hat, total öffentlichkeitsorientiert zu sein, von der höre ich ehrlich gesagt überhaupt gar nichts.
Noch was wäre super interessant an Karin Prien als Bundespräsidentin. Sie wäre die erste Frau und der erste Mensch jüdischen Glaubens in so einem Amt in Deutschland.
Wäre doch zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man so will, oder?
Wäre eine ziemliche Hammerentscheidung.
Das war der 5-Minuten-Talk und der Jahresausblick von uns auf das Jahr 2026. Wir hoffen, er hat euch gefallen und es dauert auch gar nicht mehr so lange, bis wir wieder mit unserem normalen 5-Minuten-Talk, der wirklich nur 5 Minuten dauert, am Start sind, nämlich am 5. Januar. Das ist ein Montag und wir sind immer da von montags bis freitags um 5 Uhr morgens überall da, wo es Podcasts gibt.
So, bis dahin wünschen wir als erstes mal einen guten Rutsch. Kommt gut rüber, dann sehen wir uns und hören uns vor allen Dingen im Januar eben wieder. Und wenn ihr uns bis dahin einen Kommentar schreiben wollt oder irgendwie sonst wie eine Nachricht, dann einfach feel free 5mt@stern.de.